Liebe Gemeinde, der Predigtext für heute ist aus dem Matthäusevangelium gegen Ende, 25. Kapitel, ab Vers 31 bis 46. Wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit und werden vor ihm alle Völker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbet das Reich, das für euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich getränkt. Ich bin ein Gast gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dich getränkt? Wann haben wir dich als einen Gast gesehen und beherbergt oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank oder gefangen gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und sagen: Wahrlich, was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mich nicht getränkt. Ich bin ein Gast gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich nicht bekleidet. Ich bin krank und gefangen gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Da werden sie ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich gesehen, hungrig oder durstig oder als einen Gast oder nackt oder krank oder gefangen und haben dir nicht geholfen? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, alles, was ihr nicht getan habt, einem unter diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden in die ewige Pein gehen, aber die Gerechten in das ewige Leben. Liebe Gemeinde, wie eine Fortsetzung für vorletzte Woche, dachte ich, Reformationssonntag, wenn Sie sich noch erinnern, da schloss ich die Predigt mit der provozierenden These: Niemand geht verloren wegen der Sünden, die er getan hat, sondern wegen der Gerechtigkeit Gottes, wenn er sie unterlassen hat, anzunehmen. Wir kommen nicht wegen Sünden ins Gericht, sondern wegen der Ablehnung der Gnade. Heute ist dieser Text wie eine Fortsetzung und nähere Ausführung, Vers 45, was ihr nicht getan habt, einem unter diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und dafür, was sie unterlassen haben zu tun, gehen sie in die ewige Pein. Hier wird im Ganzen Abschnitt: Niemand dafür verurteilt, was er getan hat, nur für etwas, was er unterlassen hat. Und wieder wird bestätigt, nicht wegen etwas Bösem, das wir getan haben, werden wir verurteilt, sondern wegen des Guten, das man nicht getan hat, das man zu tun unterlassen hat. Das stellt Gewohnheitsdenken auf den Kopf. Wieder wird man also nicht verurteilt wegen etwas, was man sich hat zu Schulden kommen lassen, sondern wegen dem, was man zu tun schuldig blieb. Wieder besseres Wissen? Wieder wird man nicht schuldig durch das, was man tut, sondern durch das, was man unterlässt. Wenn man kein Schaf war, das gehorchte, das hörte und dann gehorchte, das horchte und dann tat, sondern wenn man ein Bock war, der sich sträubte, der bockig war, der bockte, das Gute zu tun, das er zu tun sah, das er wahrnahm. Ich habe keinen Bock, ich hab null Bock auf nix. Ich habe keine Lust anzupacken, weil ich ein bockiges Schaf bin. Können wir heute hören, nicht nur von Jugendlichen, die sagen es nur vielleicht eher null Bock auf nix. Wer aber weiß, Gutes zu tun, sagt die Bibel, und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also für das, was wir unterlassen. Auffallend muss ja in diesem Abschnitt für uns sein, dass beide Gruppen sich nicht bewusst sind, wem sie hier etwas tun, beziehungsweise wem sie etwas unterlassen zu tun. Vielleicht würde uns das Beine machen, wenn das klarer wäre. Mich macht das ganz betroffen, wie Jesus sich hier mit seinen Leuten identifiziert. Denn eins müssen Sie ja wissen, wenn Sie es nicht schon durch Gespräche selber erlebt haben. Es gibt fast kein Amtshandlungsgespräch, in dem, ich habe überhaupt nichts gesagt, ich bin nur im Haus, der Pfarrer ist im Haus, und schon fangen die Leute an, sich zu entschuldigen. Also wir sind ja keine großen Kirchgänger, Herr Pfarrer, aber wir sind praktisch Christen. Und leider fügen sie dann meistens auch noch an, ganz billige psychologische Taktik, die schlecht zu machen, die in die Kirche gehen, damit man sein Nichtgehen gut begründen kann. Die, die gehen, die sind ja praktisch keine Christen. Es sind ja Heuchler. Wir gehen nicht, aber sind dafür praktisch Christen. Ist das nicht besser? Und sie erwarten den Applaus des Besuchers. Diese Bibelstelle ist gerade einer der Stellen, die seit dem letzten Jahrhundert, wo man sehr viel mehr anfing, über soziale Fragen nachzudenken, dazu verwendet wurden, zu argumentieren: Siehst du, es kommt nicht auf den Glauben an, es kommt nicht auf das Glaubensbekenntnis an, es kommt nicht auf den Inhalt an, es kommt nicht darauf an, sondern auf die Tat allein. Denn das muss auffallen. Hier wird ganz allein nach den Werken beurteilt, was Leute getan haben und was sie unterlassen haben. Kein anderer Gesichtspunkt. Und das ist von Jesus. Da müssen wir aber genauer hinschauen. Wie bei so vielen Bibelstellen ist es auch hier wieder so, dass die Leute sie oft aus dem Zusammenhang gerissen haben oder sie nicht tiefer studiert haben. Die Bibel ist nun mal nicht einfach so zu verstehen, sondern nur durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist will uns in alle Wahrheit führen und in die Gesamtheit der Bibel. Und deswegen muss hier ernst genommen werden, wenn Jesus sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt. Wenn wir schauen, stellen wir fest, dass das nur noch dreimal im ganzen Neuen Testament vorkommt. Nur an drei anderen Stellen ist die Rede von den geringsten Brüdern. Wer ist das? Markus 3, Vers 34 sagt Jesus auf seine Jünger hinweisend, das sind meine Brüder. Danach, nach der Auferstehung zu Maria, nachdem sie ihn gesehen hat, gehe hin zu meinen Brüdern, Johannes 20, Vers 12, seine Jünger. Zu Hebräer 2, Vers 11, darum schämt er sich nicht, sie Brüder zu heißen. Jesu Brüder sind seine Jünger, seine Gemeinde heute. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass es auch die Möglichkeit der Auslegung gibt, zu sagen, das sind die Juden, das Volk Gottes. Jesus leidet in der verfolgten Kirche heute mit. Granatenanschlag auf das Missionsschiff Doulos. Er leidet in den verfolgten Christen. Wie geht es Jesus heute? Auch am Ende des 20. Jahrhunderts noch ziemlich schlecht. Jesus leidet. Das unsichtbare Haupt, Jesus Christus, leidet in dem sichtbaren Leib. Tausende von Qualen. Als Richard Wurmbrand vor vielen Jahrzehnten hier schon in Deutschland davon gesprochen hat, was man viele Meter unter der Erde in rumänischen Folterkammern erleben kann, nur weil man an Jesus glaubt, da wurde er nicht ernst genommen. Heute ist er rehabilitiert. Was Ceausescu gemacht hat, war noch viel schlimmer, als wir es uns in unseren kühnsten Träumen hatten vorgestellt. Eine Frau schrie in die Kameras, er war eine Bestie und die Bestie ist tot. Muss es uns hier nicht betroffen machen, wie Jesus sich mit seinen Leuten identifiziert? Was man Christen, heute dürfen wir uns mal zurücklehnen, aber vielleicht nicht wir hier im Westen. Was man Christen Gutes tut, das tut man auch Jesus Gutes. Was man den Christen gegenüber an Hilfeleistungen unterlässt, das tut man auch Jesus nicht. Es gibt kein Jahrhundert, das blutiger war, auch gegen Christen, als das 20. Jahrhundert. Jesus verbindet sich als Haupt ganz mit seinem Leib. Wie man sich dem sichtbaren Leib Christi gegenüber verhält, ob man als Mitbürger, als Staatsangehöriger sie unterstützt, dass sie wenigstens die Freiheit zur Ausübung ihres Glaubens haben oder das verweigert, das beobachtet Gott. Und er wird auch danach die Nationen, die Nichtchristen, richten. Lässt uns das nicht an Paulus denken, als er noch der gegen die Christen schnaubende Saulus war. Er meinte, seinem Gott zu dienen, indem er diese neue Sekte, die Christen, verfolgte. Und dann stoppt ihn Gott auf der Straße nach Damaskus mit den Worten, Saul, Saul, was verfolgst du? Mich. Herr, wer bist du? Wer redet zu mir? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ja, aber ich habe doch nur die Christen verfolgt, die nicht mehr alle 600 Gebote der Pharisäer halten wollen. Ja, wer meine Leute verfolgt, der verfolgt mich, denn ich stehe hinter ihnen, ich bin in ihnen. Die Kirche ist der Leib Jesu Christi. Das galt für Dietrich Bonhoeffer auch noch ganz wörtlich. Kirche ist der Leib Christi. Vielleicht ist das eine zu große Herausforderung für uns, uns so zu verstehen. Nehmen Sie die mal an. Unser Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes, der in uns wohnen will. Unsere Hände, unsere Füße, die Hände und Füße Jesu Christi, mit denen er heute allein in Raum und Zeit durch die Welt gehen kann. Christen sollten ja daraus die Folgerung ziehen, dass sie, wie Paulus es sagt, ihre Leiber zum Opfer geben. Das ist unser Gottesdienst. Deswegen hat das Christentum nie, das waren immer nur heidnische Irrlehren, die ins Christentum eingedrungen sind, nie etwas Körperfeindliches, sondern es würdigt unseren Leib, eine Wohnung, ein Tempel, eine Kirche für seinen Geist zu sein. Jesus gebraucht hier diese Herausforderung, um auch einmal uns klarzumachen, dass er sehr wohl beobachtet, wie sich Nichtchristen auch Christen gegenüber verhalten. Wie geht es Jesus heute? Jesus wird gefoltert. Jesus wird geschlagen, gespuckt, unter Strom gesetzt, immer noch. Und deswegen ist es gut, in einer Gemeinde zu sein, die über ihren Horizont herausblickt und dadurch immer wieder neu Grund hat zur Dankbarkeit, dass sie in einer Gesellschaft lebt, in der wir es nutzen sollten, zu reden von Jesus, weil wir nicht zu befürchten haben, dass wir deswegen gleich jahrelang von unserer Familie getrennt werden und Meter unter der Erde, einsam im Schlamm, nur noch an Jesus festhalten können, dass er uns hilft, treu zu bleiben. Ich schließe mit einem Beispiel aus dem Buch von Richard Wurmbrand, der Titel »Wo Christus noch leidet« heute. Wie geht es Gott heute? Er leidet sehr. Unser Schöpfer, unser Vater im Himmel leidet. Du fragst, was mit Christen heute geschieht? Er wird noch immer gefoltert. Was Christen erdulden, ist sein Schmerz. Sie sind sein Leib. Ein einziges Beispiel aus diesem Buch. Fidel Castro wohnte der Hinrichtung eines Christen durch ein Erschießungskommando bei. Als man dem Christen die Hände im Rücken zusammengebunden hatte, sagte Castro zu ihm: Knie nieder und bitte um dein Leben. Das ist der Moment. Der Christ entgegnete: Ich kniee für keinen Menschen nieder, nur für Gott. Ein Scharfschütze jagte ihm zunächst eine Kugel durch das eine Knie und dann durch das andere. Jetzt kniete dieser Christ. Castro frohlockte: Siehst du, wir haben dich zum Knien gebracht. Der Mann wurde dann langsam getötet, Schuss für Schuss, in nicht lebenswichtige Teile des Körpers, und sein Todeskampf wurde grausam verlängert. Ich denke, auch uns hat dieser Text etwas zu sagen. Er soll uns kämpferisch machen. Er soll uns solidarisch machen mit den Christen, die in Verfolgung leben. Denken wir an die Weihnachtsaktion, die wir geplant haben, wo wir das auch mit Finanzen beweisen können, dass wir an sie denken. Aber tun Sie das vor allem auch durch persönliche Lebenszeichen. Ich weiß von den Gemeinden in Rumänien, dass sie zum Beispiel das als Höchstes gewertet haben, dass wir überhaupt gekommen sind. Nicht, was wir mitgebracht haben, aber dass wir gezeigt haben, ihr seid nicht vergessen. Es sind unsere Geschwister. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.